Wenn einer ein Verbrechen begeht, dann, man kennt es aus dem Fernsehen, kommen die Kriminaltechniker und suchen nach Spuren. Und zwar auch nach DNA-Spuren. Ich habe mich im Vorfeld unserer DNA-Sendung ins LKA in Düsseldorf begeben und mit Kriminalhauptkommissar Frank Scheulen gesprochen über DNA-Spuren in der Verbrechensbekämpfung. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Die Polizei kommt zu einem Tatort, es sind überall Spuren, vielleicht hat der Täter sogar noch irgendwo einen Blutstropfen hinterlassen. Aber wie kommt die Polizei jetzt von diesen Spuren am Tatort zu einem Ergebnis, mit dem sich tatsächlich nach einem Täter fahnden lässt?
Also wir finden an Tatorten, suchen wir Spuren des möglichen Täters. Und alles das, was wir finden, egal ob es jetzt Blutspuren sind, Körpersekrete jedweder Art, all diese Dinge werden durch unsere Fachleute gesichert, kommen dann in unser Labor, ins Landeskriminalamt und werden dann dort DNA-analytisch untersucht. Wir bekommen nach unserer Untersuchung ein DNA-Identifizierungsmuster, mit dem wir dann in der DNA-Analysedatei recherchieren können. Und wenn man zurückblickt, dann haben wir da ziemlich gute Trefferzahlen erzielen können, die ohne die DNA-Analyse und die Abgleichmöglichkeiten in der Analysedatei so gar nicht zutage getreten wären.
Sie sagen jetzt so selbstverständlich DNA-Analysedatei, aber was ist das und wie kommt man da rein?
Also in der DNA-Analysedatei werden Personen gespeichert, gegen die bereits ermittelt wurde. Werden Personen gespeichert, die als Straftäter verurteilt wurden. Und dann haben wir das DNA-Identifizierungsmuster dieser Person mit seinen Personalien. Oder aber, wenn das nicht der Fall ist, dass wir wissen, dieser Täter, den wir immer noch nicht kennen, hat aber auch an einem anderen Tatort gehandelt und dort haben wir auch seine Spur, sodass also sein kann, dass wir ein gleiches DNA-Identifizierungsmuster beispielsweise von einem Einbruch in Berlin vorliegen haben, 3 Monate später einen Einbruch in Köln, 5 Monate später einen Einbruch in Frankfurt und 6 Monate später einen Einbruch in München. Das bietet dann alles die DNA-Analysedatei und irgendwann, wenn diese Person mal polizeilich auffällig wird, von ihm eine Speichelprobe genommen wird, dann würde man auch hier diese Treffer bekommen und dann wüsste man über die Fälle, wo er zumindest an diesen Einbruchstatorten damals gewesen ist.
Es werden also im Grunde Täterprofile erschaffen, aber eben auf Grundlage der DNA, also DNA-Profile. Wie viel weiß man denn über einen Menschen aufgrund seiner DNA-Spur oder beziehungsweise was wird dann im kriminaltechnischen Labor untersucht?
Also bei Blutspuren oder grundsätzlich bei Spuren untersuchen wir den Bereich der DNA, der nicht kodierend ist. Das heißt, aus diesem Abschnitt der DNA gibt es keine Rückschlüsse auf Körpermerkmale, auf Körpergröße, auf Augenfarbe, auf Haarfarbe, sondern das, was wir untersuchen und was der Gesetzgeber uns auch vorschreibt, was wir untersuchen dürfen, ist letztlich die Unterscheidung männlich-weiblich. Und zum anderen sind es Dinge in dem nicht kodierenden Bereich der DNA, die nach unserem jetzigen Erkenntnisstand keine Aussagekraft haben, aber für uns unverwechselbare Merkmale beinhalten. Das heißt, wir haben bestimmte Punkte markiert, wo wir dann mit 2 Werten arbeiten, sogenannten Allelwerten, nämlich ein Allelwert, den jeder Mensch von seiner Mutter mitbekommen hat und der 2. Allelwert, den jeder Mensch von seinem Vater mitbekommen hat, sodass wir eine recht lange Zahlen-Buchstaben-Kombination bekommen. Und das ist letztendlich das DNA-Identifizierungsmuster einer ganz bestimmten Person.
Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass von mir so ein DNA-Profil in der Datenbank des LKA existieren würde, ja, da wird mir etwas mulmig. Und man hört es ja auch öfter, zum Beispiel in so Entführungsfällen oder so, dass es zu Massenspeichelproben aufgerufen wird, wo sich dann zum Beispiel ganze Fußballteams registrieren lassen. Sind dann automatisch alle Leute, die mal im Zuge von Ermittlungen Proben abgegeben haben, in dieser DNA-Analysedatei des LKA?
Man muss das differenzieren. Massenspeicheltests werden in der Regel dann durchgeführt, wenn wir das DNA-Muster eines Täters an einem Tatort haben, die Personaldaten nicht kennen, aber wir aufgrund anderer Umstände ein sogenanntes Raster erstellen können. Dann kann es also durchaus sein, dass beispielsweise Männer in einem bestimmten Alter aus einem bestimmten räumlichen Bezirk gebeten werden, Speichelproben abzugeben. Der Zweck dieser Probe ist es ganz einfach nur abzugleichen mit der Probe, die wir an einem Tatort gefunden haben. Und wenn wir bei den ersten Untersuchungsschritten schon feststellen, dass die Werte nicht passen, werden diese Proben beiseite gelegt und vernichtet. Also von einem Massenspeicheltest kommt keiner in die DNA-Analysedatei. In die DNA-Analysedatei kommen Tatverdächtige in einem Strafverfahren, verurteilte Menschen und eben solche Spuren, die wir an Tatorten gefunden haben.
Ist die DNA-Analyse eigentlich sicher? Also man hat ja auch schon mal gehört, dass es in der Vergangenheit zu Fehlfahndungen gekommen ist, weil zum Beispiel Proben durch Laborpersonal verunreinigt wurden.
Die DNA-Analyse an sich gesehen ist sicher. Man muss natürlich sagen, überall da, wo Menschen arbeiten, können grundsätzlich auch Fehler gemacht werden. Wir haben aber seit Jahren schon Qualitätsstandards, die wir in Nordrhein-Westfalen an den Tatorten natürlich einhalten. Jeder kennt die weiß vermummten Polizeibeamten aus Krimiserien, die an Tatorten notfalls rumkriechen und irgendwelche Spuren sichern. Also da wird schon sehr darauf geachtet, dass keine Kontamination stattfindet, das heißt keine Fremdspuren gelegt werden. Wir versuchen da aber sauber zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Hinzu kommt noch, dass wir von Mitarbeitern, die an Tatorten arbeiten, DNA-Identifizierungsmuster haben, aber auch genauso wie von unseren Wissenschaftlern und wissenschaftlichem Personal, um sehr schnell erkennen zu können, ob hier möglicherweise eine Kontamination vorliegt. Es wird sich nie ganz vermeiden lassen, aber mit Hilfe dieser Referenzdatei würden wir solche Verunreinigungen sehr schnell feststellen können.
Wir können also schon mal festhalten, die DNA-Analyse wird immer zuverlässiger. Jetzt ist es ja aber auch so, dass wissenschaftlich eigentlich mehr möglich wäre, als bei uns rechtlich erlaubt ist. Stichwort erweiterte DNA-Analyse. In den Niederlanden darf man bereits im kodierenden Bereich der DNA nach Haarfarbe oder Hauttyp ermitteln, bei uns nicht. Und das wird auch heiß diskutiert, weil es zum Beispiel Befürchtungen gibt, dass diese Art der Fahndung gerade für das Profiling ethnischer Minderheiten bedenklich sei. Wie sieht da Ihrer Meinung nach der Blick in die Zukunft hier bei uns in Deutschland aus?
Also in die Zukunft gedacht, muss man abwarten, wie die Entwicklung der DNA-Analytik weitergeht. Für uns als Strafverfolger ist der rechtliche Rahmen maßgebend, den der Gesetzgeber uns vorgibt. Vielleicht auch noch mal den Blick zurück. Als der Bereich DNA-Analytik Eingang in die kriminalistische Wissenschaft gefunden hat, das ist jetzt mittlerweile 25, 30 Jahre her, und zum damaligen Zeitpunkt gab es halt sehr große Vorbehalte der DNA-Analytik gegenüber, Stichwort gläserner Mensch. Das hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Die DNA-Analyse ist ein anerkanntes Mittel in der kriminalistischen Untersuchung geworden. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut und sich vor Augen führt, was alles durchaus möglich ist zu untersuchen, dann kann es für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen vielleicht doch im Einzelfall hilfreich sein, wenn ich weiß, ich habe jetzt nicht nur eine männliche Person, die dieses DNA-Identifizierungsmuster hat, sondern wenn ich darüber hinaus mehr zu seinem Typ weiß, weil ich ja überlege, ob ich mit diesen Informationen in die Öffentlichkeit gehe, eine Öffentlichkeitsfahndung eventuell betreiben muss. Und da kann es dann hilfreich sein, wenn mir solch eine DNA-Analytik mehr Informationen zur Verfügung stellt. Aber nochmal, wir können unsere Untersuchungen im Rahmen eines Strafverfahrens nur nach Recht und Gesetz durchführen. Die Strafprozessordnung ist hier unser Regelwerk und diese Strafprozessordnung ist bislang noch nicht verändert worden, sodass wir für den Strafprozess immer noch weiterhin nur den nicht kodierenden Bereich der DNA nutzen können.
Die Wissenschaft kann mehr, aber in der Verbrechensbekämpfung sind der DNA-Analyse zumindest heutzutage noch strenge Grenzen gesetzt.
www.kölncampus.com